all mich alles glänzt, das Gold ist hier.
Goldstückli, der Podcast. Read without a beat.
Spezial mit Tobias Friedrich.
Proudly produziert von
Bose Park Productions.
Go, 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 Goldstückli for you.
Halli, hallo und Bonjourchen, werte Hörerschaft. Das hier ist die Spezialausgabe Nummer 3 des Goldstückli Podcasts. In Folge Nummer 3 hatten wir Pop-Produzenten Moses Schneider zu Gast. Und damals kündigte ich es bereits an. Wir müssen nochmal sprechen über den Flussregenpfeifer, den Debütroman meines heutigen Gastes, Tobias Friedrich. Hallo.
Hallo.
Ich möchte über dieses Werk mit dir ausführlich sprechen. Viele nennen es einen Abenteuerroman. Es ist ein bisschen mehr als das, könnte man behaupten, aber abenteuerlich ist sie. Die Reise des Oskar Speck, der 1932 mit seinem Faltboot zunächst bis nach Zypern paddeln und dort arbeiten wollte, was ja schon adventurous genug ist. Der Trip des Protagonisten geht aber noch viel weiter. Er entführt in fremde Welten und in weit entfernte Länder, erzählt von kleinen Wundern und großen Freundschaften, von der Liebe, aber auch vom Hass. Denn egal wie weit Oskar Speck paddelt, die Nazis und das Deutschland der 30er Jahre fahren immer mit irgendwie. Welche Mühen Tobias Friedrich auf sich nahm, um diese Geschichte aufzuschreiben, an der wohl ob ihrer Komplexität schon viele gescheitert sind, das klären wir jetzt mit dem Mann, den ich jetzt schon dreimal erwähnte und der bei mir im Studio sitzt. Nochmal herzlich willkommen und hallo Tobias Friedrich.
Dankeschön.
Wie geht's dir heute? Woher kommst du denn gerade?
Gut, jetzt komme ich gerade von zu Hause ausnahmsweise. Wir hatten ja schon ein paar Anläufe versucht, uns zu treffen, aber jetzt tatsächlich die Strecke war so kurz, dass es jetzt nicht mehr scheitern konnte. Ich komme nur von 2 Kilometern Entfernung sozusagen.
Ja, sehr schön. Von zu Hause. Du hast es jetzt zwischen den Zeilen schon gesagt. Im Prinzip bist du aber sehr busy derzeit und ständig auf Lesereise. Gestern, glaube ich, Hamburg. Wie läuft das auf den Lesereisen? Hast du Spaß?
Ja, erstaunlich viel. Ich war erst ein bisschen vorsichtig, kann man sagen, weil ich es ja eher gewohnt bin. Wir haben ja hier diese Musikshow in Berlin, Ein Hit ist ein Hit und die Band Husten. Und dann sind immer noch 1000 andere auf der Bühne und Instrumente und Videos und ein Moderator. Dann kann man sich schön hinter anderen Leuten verstecken oder auch mal ein Päuschen machen. Und jetzt war es bei den ersten Lesungen schon so, ich stand dann am Anfang am Rand der Bühne, kurz bevor es losging, mit einem Stoß Papier und dachte, wow, jetzt gehe ich alleine mit ein paar Blättern Papier auf die Bühne und das soll dann ein unterhaltsamer Abend werden, nur mit mir alleine, okay, probieren wir es mal. Aber tatsächlich, das Publikum, das zur Lesung kommt, weiß ja, was es zu erwarten hat und das war bisher super, also auch gut besucht und so, also alles gut.
Ich habe gehört oder du hast mir erzählt, dass du jetzt nicht wirklich wie Oskar Speck, aber schon irgendwie abenteuerlich unterwegs bist bei diesen Lesereisen. Du setzt dich nämlich nicht in Zug oder lässt dich vom Uber-Driver zur nächsten Lesung fahren, sondern du hast dir echt so ein Faltboot auf 4 Rädern gebaut und fährst durch die Republik. Also du versuchst da auch so ein kleines Abenteuer draus zu machen, oder?
Oder
hat das rein finanzielle Gründe, dass du das so machst?
Nee. Das hat, im Grunde ist es schon praktisch. Also wir haben uns da einen Van ausbauen lassen, so einen Sprinter, wie man ihn auch auf Tourreisen mitnimmt. Wir werden das auch für Husten benutzen. Und da ist aber ein festes Bett drin und das ist super. Also gerade jetzt auch bei den Lesereisen, wenn ich dann allein unterwegs bin und irgendwo zu müde bin oder, weiß nicht, zwischendurch ist zu anstrengend ist, dann halte ich irgendwo und kann mich da hinlegen und das ist super gemütlich.
Du fährst dann wirklich ganz alleine, also auch keine Managerin oder so dabei, keinen Organisatoren.
Nö. Nee, das ist ja das Gute bei Lesereisen, ist es tatsächlich, du hast also die Blätter Papier, an die musst du denken, das ist so eine wichtige Erinnerung, die du haben musst, bevor du losfährst. Und so ein bisschen das Auto klar machen und wenn du ankommst, tippst du dreimal aufs Mikro und das war der Soundcheck.
Aber dann jetzt verstehe ich irgendwie oder jetzt habe ich ein Gefühl für dieses Auto entwickelt, weil es muss ja viel schöner sein, dann als alleine Reisender in sein eigenes Zuhause quasi zurückzukehren nach so einer Lesung, als dann jeden Abend ein anderes Hotel, weil da sind ja schon viele DJs, Generationen von DJs, sind ja da depressiv geworden, ja, ist doch so, weil die alleine auf Tour waren und jedes Mal ein anderes Hotel, du wusstest irgendwann nicht mehr, was ist wo und wieso mache ich das überhaupt. Aber wenn man dann immer wieder zurückkommt in sein eigenes Buschen, ist es ja eine andere Qualität.
Das ist super. Das ist total super, zumal ich mich auch hinstellen kann, wo ich will. Also es gibt ja so verschiedene Apps, die dann sagen, da kannst du nicht. und was da zu erwarten ist. Und ich war jetzt in München, war ich beim, Maria sowieso, so ein Naturfreibad, war da mitten im Wald, das wurde mir empfohlen vom Verlag, habe ich mich da hingestellt und bin morgens schwimmen gegangen. Und,
also das war, wie Wildcampen in Germany, das geht ja doch dann irgendwie.
Es geht, ja klar, es gibt ganz viele, du kannst ja dann irgendwelche Weinberge stellen, die sind 5 Minuten von der Autobahn entfernt oder so, das sagt dir eben alles diese App und wo du da stehen kannst, hast einen super Blick. Und, oder beim Orange Blossom Festival war ich, habe ich gelesen und zwischendurch, abends wollte ich noch nichts Frevert sehen, zwischendurch kamen mal ein paar andere Bands, dann gehst du kurz raus und legst dich hin und machst dir einen Kaffee und dann gehst du wieder zurück.
Träumchen.
Ja, super.
Hört sich echt sehr schön an. Aber auch gut gedacht, dass man da eben nochmal einen anderen Weg versucht, als es der klassische ist, dass man eben im ICE von Stadt zu Stadt fährt und wie gesagt, beim Hotel dann auch noch sparen muss, dann ist auch noch ein hässliches jedes Mal und so. Das ist ja doof. Ich hatte am Anfang schon gesagt, die Story von Oskar Speck ist riesig. 32 ins Boot gestiegen, bis 39 war er unterwegs. Erst wollte er nach Zypern, am Schluss ist er in Australien gelandet, da dann auch interniert worden in einem Lager. Die Nazis die ganze Zeit auf den Fersen. Eine wirklich wahnsinnig große Geschichte, die sehr komplex ist. Und darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Du hast in einem Interview gesagt, du seist auf diese Geschichte eher zufällig gestoßen. Wie muss man sich denn diesen Zufall vorstellen?
Ich habe mit einem Freund an einem Sachbuch gearbeitet. Da ging es um ganz viele verschiedene Themen. Unter anderem auch über die Abenteurer dieser Welt, die Reinhold Messners dieser Welt. Und die hatte ich recherchiert und hatte so ein bisschen den Ehrgeiz, na gut, neben den offensichtlichen Nordpol-Südpol-Leuten wollte ich auch nochmal so ein, zwei suchen, die nicht so bekannt sind. Und war dann erst auf, ich glaube, die heißt Gertrude Enderle gestoßen, die eine Frau, die Mitte der 20er Jahre als erste Frau durch den Ärmelkanal geschwommen ist und dabei 4 Stunden schneller war als der schnellste Mann. Mhm. Und die hat auch eine wahnsinnige Biografie noch hingelegt. Das war sehr interessant. Und auf Oskars Geschichte bin ich eben gestoßen. Und die hat mich dann am Ende doch noch mehr gepackt. Und da ich zu derselben Zeit auch mit dem Gedanken gespielt habe, einen Roman zu schreiben, dachte ich, oh super, das ist eigentlich eine gute Grundlage. Und dann kann ich das mal probieren. Und genau, hatte dann auch nach einem Jahr eigentlich sehr schnell die erste Version sehr euphorisch gestartet und losgeschrieben. Dachte super und war dann auch noch nicht so ganz zufrieden. Und dann kam eins zum anderen, dann habe ich die Chance bekommen, in Australien seinen Nachlass zu durchstöbern und von da ab ging es bergab.
Dann musstest du, ja, dann ging es bergab nämlich, ne? Man denkt, ja geil, jetzt ist hier eine neue Recherchequelle aufgemacht worden, jetzt geht es erst richtig los, aber von da ging es bergab, sagst du, weil dann die Komplexität der Geschichte erst klar wurde und auch klar wurde, ich muss im Prinzip nochmal von vorne anfangen. Ja, du hast ein Jahr Arbeit quasi in die Tonne gekickt, kann man schon sagen.
Ja, nicht nur das erste Jahr, auch noch die Folgejahre. Also nicht in die Tonne gekickt, man lernt ja natürlich auch immer dazu. Und,
aber ich habe so in Erinnerung, dass ich in einem Interview gelesen habe, dass das schon so wie so ein kompletter Neuanfang war nach dem Australienbesuch oder nachdem klar war, du kannst nach Australien und da quasi mit Leuten sprechen, die Oskar Speck kennenlernen durften.
Ja, ja, genau. Also ich habe mit seinem Gärtner gesprochen, mit Freunden. Ich habe in seinem Haus übernachtet.
Ja, das ist toll.
Bin in so einem Faltboot gefahren und alles. Also das ganz viel. Aber es lag nicht nur daran. Ich habe auch in den Jahren danach noch ein paar Mal neu angefangen. Es gab ungefähr 4 Versionen des Buches. Und genau. Und also es lag nicht nur in der Recherche. Das ist ja mehr oder weniger in Anführungszeichen nur Fleißarbeit und Glück, wenn ich eben da nach Australien gekommen bin. Aber so das literarische Niveau zu erreichen, was mir vorschwebte, das war dann schon schwieriger und da hast du nur mit dir selber zu tun im
Grunde. Ja. Und da darf ich dir aber ein Kompliment machen als einer, der das Buch gelesen hat. Du schaffst es ja auch in der Sprache quasi in die Zeit einzutauchen. Deine Naturbeschreibungen sind unfassbar, also so Thomas Mannsche Qualitäten sehe ich da wirklich, weil man sich wirklich in so dschungelartige Waldgebiete quasi hineinfühlen kann, wenn man liest, wie Oskar Speck die entdeckt durch deine Sprache, wirklich hervorragend. Und da ist für mich auch quasi direkt die Problematik aufgetaucht, wie schafft man es, in diese Sprache so einzutauchen? Weil auf der einen Seite musstest du quasi sehr viel recherchieren, was Naturwissenschaften angeht. Man erfährt auch viel über Faltboote, ja, wenn man den Flussregenpfeifer liest. Aber du hast ja auch den Slang der Zeit total gut aufgefangen. Also ich habe zum Beispiel auch an Döblin oder Alexander Berlin, Alexanderplatz denken müssen zwischendurch. Gibt es da Werke, die du nochmal durchgearbeitet hast, um den Slang dieser Zeit nochmal in dich aufzusaugen? Weil ich finde, die Dialoge und auch die Briefe, die da hin und her geschickt werden, die sind schon sehr in der Sprache der Zeit verfasst. Und man fühlt sich auch wirklich zurückversetzt. Und dass das Döblin gut hingekriegt hat, ist jetzt nicht so verwunderlich. Aber bei dir habe ich das Gefühl, dass da auch Arbeit drin steckt.
Ich meine, bei den, ich habe ja vom Speck auch die ganzen, seine Briefe und Artikel und so lesen können, da das war automatisch natürlich schon eine andere Sprache, die man da mitnimmt. Habe natürlich auch nochmal in Bücher, weiß nicht, von Fallada oder so reingeguckt und ähnliches. Ein bisschen was sogar noch von meinen Verwandten und sogar meinen Eltern, die 30er-Jahrgang sind, in Erinnerung gehabt und von Freunden, die Eltern. Das ist so eine Mischung aus allem. Ich habe aber auch sehr viel Glück gehabt bei der Recherche. Ich habe ganz am Anfang bei eBay tatsächlich Artikel gekauft für ein paar Euro aus der Zeit von Journalisten, die in den Gegenden unterwegs waren, genau zu der Zeit, in der das spielte und die mir dann, weiß nicht, aus Java oder sonst woher genaueste Beschreibung und auch noch die Sprache im Grunde mitliefern konnten. Und das war natürlich super.
Ja gut, also viel einfacher, als ich mir das jetzt vorgestellt habe. Im Grunde war es leicht. Ein eBay-Klick. Ja,
genau. Also einmal, wer einen Roman schreiben will, einmal bei eBay reingucken.
Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst und weg vom Spaß. Wieso eigentlich so ein intensives, rechercheintensives Erstlingswerk? Normalerweise schreibt der geneigte Popliterat, die geneigte Popliteratin, schreibt das erste Buch über die letzte Tour von der Band, in der man mal gespielt hat. Da werden die besten Anekdoten zusammengesucht, ja. Und dann wird da geguckt, dass man da vielleicht noch eine Story so als Überbau drüberlegen kann. Wieso hast du dich dagegen entschieden? Waren Victoria Park sehr langweilig, die Touren? Oder hat dich das nie interessiert?
Nee, das hat mich gar nicht interessiert. Also die Geschichte ist ja, auf die bin ich ja zufällig gestoßen. Ich konnte auch nicht weiter weg vom Faltboot fahren sein als Person. Ich glaube, also weniger Faltboot gibt es in keinem Menschen als bei mir. Das hat sich eher zufällig ergeben. Ich wusste nur, dass ich auf keinen Fall einen Poproman schreiben will. Es gibt also genug Popromane und Leute, die das besser können. Ich hatte da irgendwie gar kein Interesse dran, das so zu vereinen und lese auch, bis auf ein paar, so habe ich jetzt auch nie so richtig Popromane gelesen. Von daher war das nicht so mein
Fokus. Ja, ich bin dir dankbar dafür. Also es sollte kein Vorwurf sein. Ich bin relativ froh darüber, dass wir es hier mit so einem großen Roman zu tun haben. Und man muss auch feststellen, die Tour von Oskar Speck ist einfach im Vergleich auch zu allen Rockbands die spannendere. Also selbst die Rolling Stones haben nicht so spannende Tour-Anekdoten wahrscheinlich.
Das stimmt. So ein bisschen wie Bob Dylan, ne? Die Neverending-Tour.
Ja, das ist wirklich eine ganz große Geschichte. Wie gesagt, Abenteuerroman wird gerne als Überschrift genutzt für dieses Buch. Ich finde, es ist aber auch ein Bildungsroman, ist ja auch ein historischer Roman. Und Abenteuerroman habe ich jetzt eher sowas im Kopf wie Jules Verne oder so, ne? Oder auch Mark Twain, den wir auch nochmal erwähnen müssen. Ja. Bist du denn okay damit, wenn man Abenteuerroman sagt? Oder denkst du auch manchmal, ist schon was anderes irgendwie?
Eigentlich denke ich eher, es ist was anderes, aber ich kann natürlich auch niemanden dafür verurteilen, dass er Abenteuerroman dazu sagt, weil es ist einfach einer. Aber dass das Buch Abenteuerroman genannt wird, habe ich tatsächlich auch erst realisiert, als das Ding im Druck war, beziehungsweise fertig war, weil es immer so oft fiel, der Begriff. Das war für mich aber gar nicht vorrangig. Es ist eben eine irre Geschichte. Faltboot ist für mich eigentlich fast sehr zufällig. Und das, was dann so behandelt wird im Roman, geht ja auch Richtung, wie du schon sagtest, Freundschaft, beziehungsweise keine Freundschaften schließen können. Der Drang nach Freiheit, Sehnsüchte, Zufall als Wegweiser. Ja. Das sind ja eher so die Themen, die damit verhandelt werden.
Ja, und eben auch das Nazi-Deutschland der 30er Jahre, das eben auch mit reinspielt. Was hier interessant ist, bevor wir vielleicht auf Mark Twain zu sprechen kommen, ist, dass du natürlich neben Oskar Speck auch noch weitere historische Figuren verwendet hast, die recherchierbar sind. Ja, man kann von den Nazis, kann man mindestens die Hälfte kann man googeln und nachlesen, was die so wirklich gemacht haben und inwiefern die vielleicht wirklich auch Einfluss hatten auf den Sport. Ich habe auch gelesen, dass der DFB-Pokal mal Chammer-Pokal hieß zum Beispiel.
Ach echt?
Der hat den erfunden.
Okay.
Habe ich jetzt im Rahmen der Recherche zu deinem Roman rausgefunden. Also es ist sehr interessant, weil man eben auch, das mag ich ja sowieso, wenn ein Musikstück, ein Artikel oder ein Buch, wenn es so Querverweise enthält und wenn man Lust hat, kann man quasi sich noch Jahre damit beschäftigen, weil man einfach den Querverweisen folgt. Jetzt ist aber die Frage für mich gewesen, ist es eigentlich schwieriger oder einfacher, ein Buch oder einen Roman zusammenzutippen, wenn man da quasi historisch existierende, real existierende Personen einbaut?
Das kommt drauf an. Also wenn die Hauptfigur eine real existierende Person ist, das fand ich nicht so einfach, ehrlich gesagt. Zumal über Oskar Speck eben auch nichts bekannt ist und ich aus dem auch jetzt nicht so einen Indiana Jones machen wollte. Er selber war, glaube ich, eine Idee fader und als ich ihn beschrieben habe, wobei ich auch schon ein bisschen zurückhaltend war, weil er eben wirklich so introvertiert war, so ein Eigenbrötler und so. Aber das, was ich herausgelesen habe aus seinen Briefen und so, war, dass er noch viel, viel einsamer, introvertierter war und vielleicht sogar eine Idee uninteressanter, was im starken Kontrast zu seiner Reise steht. Aber irgendwie musste ich eben damit umgehen. Bei den kleinen, bei den Randfiguren war es einfacher, weil die nicht so prominent sind. Da konnte ich ein bisschen was dazu erfinden. Oder bei Diana Mitford, dieser Engländerin, da war es insofern einfach, als es darüber ganze Bücher gibt. Und es gibt ein Buch nur mit dem Briefwechsel zwischen den Schwestern Mitford.
Oh, wow.
Und da ist natürlich alles im eigenen Tonfall auch noch festgehalten. Und das passte super in eine Lücke, die ich noch schließen musste. Von daher war das dann eher einfach. Aber generell fiel es mir einfacher, Leute komplett zu erfinden. Das geht schneller, weil man weiß, was man braucht, was man will. So ein bisschen Intuition. Manchmal lässt man die selber so ein bisschen laufen und passiert was damit.
Ja, weil die real existierenden Figuren kann man ja auch nicht derart verfälschen, dass sie toll ins Buch passen, aber dann eben nicht mehr der Realität entsprechen, aus der sie ja wirklich kommen und so. Das ist gar nicht so einfach, nehme ich mal an, da den Mittelweg zu finden. Du hast in einem anderen Interview, und ich habe es vorhin auch, glaube ich, auch schon mal erwähnt, gesagt, dass dass Menschen am Stoff, der Oskar Speck quasi beschreibt, gescheitert sind. Also das kann ich mir auch richtig vorstellen, dass da Leute auch in die Recherche gegangen sind, haben gesagt, ja geil, der Typ ist hier 7 Jahre Paddelboot gefahren, haben eine Geschichte drauf. Dann auf einmal stellt man fest, die Nazis haben versucht, ihn zu vereinnahmen. Man stellt fest, er hat richtig Stress in Australien gehabt. Man stellt fest, die Figur sind auch noch essentiell wichtig für die Geschichte. Muss ich alle mit einbauen. Wenn ich die weglasse, ist es verfälscht so. Das heißt, die sind verzweifelt. Die haben irgendwann gesagt, die Geschichte ist super, aber ich schaff's nicht. Wie viele Leute waren das? Weißt du das? Und wann hast du vielleicht auch ähnliche Gedanken gehabt, dass du denkst, ey, wenn jetzt noch ein Querstrang dazukommt bei der Geschichte, muss ich es sein lassen?
Andauernd habe ich das zumindest gedacht. Wie viele es waren, weiß ich nicht, aber die Freunde und Bekannte von Oskar Speck, die ich gesprochen habe in Australien, die haben gesagt, da gab es einige. Sie selber haben auch versucht, sowohl ihn zu animieren, da was draus zu machen. Er selber hat das immer mal wieder, aber nicht besonders ehrgeizig versucht, zu erzählen. Angeblich gab es, glaube ich, mal den Drehbuchautor von Schindlers Liste, der da irgendwie was machen sollte, weil der, glaube ich, da in der Gegend auch wohnte. Mhm. Der hat aber dann ein anderes Projekt gehabt und so. Aber einer meinte sehr so sinngemäß, je mehr man erfährt, desto größer, desto unglaublicher wird die Geschichte und desto unüberschaubarer auch. Und das war tatsächlich so. Und ey, ich habe mich über die Jahre andauernd verflucht, dass ich das angefangen habe. Wieso muss es jetzt diese Geschichte? Wobei ich weiß ja, wieso es diese Geschichte sein musste, weil sie mich so fasziniert hat, weil mich dieses erste Bild von diesem mittellosen Typen, der mit 10 Reichsmark in der Tasche nach Zypern aufbricht, im Fallboot, so, ja, mal gucken, was passiert. Überhaupt nicht wissend, was daraus wird. Und ich habe es angefangen, weil ich dachte, ja, ey, ist doch so offensichtlich ein Buch. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann kommt in einem Jahr irgendwer anders, der es besser und schneller kann und dann gucke ich in die Röhre.
Besser zweifle ich hier mit offiziell an.
Und das habe ich nach 5 und 6 Jahren immer noch gedacht.
Wie viel Zeit ist da reingeflossen insgesamt?
Jetzt bitte mal weg. Das ist echt peinlich. Angefangen habe ich, glaube ich, Ende 2008.
Okay.
Und dann immer mal wieder. Sie haben jetzt nicht 12 Jahre am Stück geschrieben, aber so kumuliert wahrscheinlich 4, 5 Jahre. Und immer mal wieder, wenn ich das Geld beisammen hatte oder die Zeit, um mal am Blog eben auch 3, 4 Monate zu schreiben und dann eben 3, 4 Versionen, das dauert dann automatisch.
Und wie oft passiert es eigentlich beim Schreiben eines Debütromans, der dann über so viele Jahre auch bearbeitet wird, dass man so Shining-mäßig seine Familie bedroht mit einer Axt?
Eher umgekehrt, vielleicht die Familie einen selber bedroht. So. Alter, wolltest du nicht ein Buch schreiben? Gehst du wirklich da immer in die Kamera und schreibst oder was passiert da? Oder baust du eine Rakete heimlich vielleicht oder so? Nee, da fehlen einem auch wirklich die Worte, weil ich meine, wie soll man jemandem erklären, das wird irgendwann mal ein Buch, glaube ich.
Aber das finde ich, also das dafür auch nochmal Glückwünsche jetzt zwischendurch, dass du dieses Durchhaltevermögen an den Tag gelegt hast. Weil das ist ja dann auch, also ich habe noch nie versucht, einen Roman zu schreiben, aber ich kenne das mit anderen Kunstformen, zum Beispiel mit Musik oder so. Dann ist man mal so ein halbes Jahr total Feuer und Flamme, denkt, der Song wird echt so geil. Und dann machst du nach einem halben Jahr Pause nochmal an, denkst so, ja, auch okay, dass ich den nicht fertig gemacht habe, so ungefähr. Also das ist, ich finde das als Künstler und Künstlerin hat man es, also es ist so eine der schwierigsten Sachen. An sich selber zweifeln, damit es auch geiler wird, ja, weil wenn du gar nicht zweifelst, wird es ja nicht geiler. Aber dann auch den Selbstzweifel mal beiseite schieben und weiterarbeiten und sagen, ja, es wird schon irgendwie.
Ja, das war tatsächlich schwierig. Ich hatte Allerdings, was mir so ein bisschen gutes Gefühl gegeben hat, und das waren nicht viele, die ich im Laufe der Jahre hatte, war, dass ich jedes Mal, wenn ich neu angefangen hatte, immer noch so dieselbe Begeisterung hatte, eigentlich wie beim ersten Tag, als ich angefangen habe. Und dachte mir, ja, die Geschichte ist immer noch gut, es gibt immer noch gute Stellen in dem Buch, es gibt noch nicht so gute. Und dann, aber es ist schwieriger als bei der Musik, wo du jemandem auch mal einfach nur so im Raum was vorspielen kannst oder eine Aufnahme, die du mit dem Handy gemacht hast oder irgendwas, was auf die Schnelle gespielt wurde. Und beim Roman kannst du im Grunde niemandem mal 10 Seiten geben und sagen, sag mir mal, ob das ein guter Roman wird oder nicht.
Den Hausfrauentest aus der Popindustrie gibt's nicht.
Genau, nee, den gibt's überhaupt nicht.
In den 80ern war doch immer so ein Spruch, ja, wenn das Lied läuft und man kann im Haushalt Sachen gut dazu machen, dann ist das richtig super.
Ja, oder wie bei, ich glaube, bei Geffen haben sie den Sekretärin sowas wie Nirvana vorgespielt und wenn die es scheiße fanden, dann haben die so viel Geld wie möglich reingesteckt.
Oh, das wiederum ist für mich fast schon wieder nachvollziehbar.
Ja, ganz cool eigentlich. Ja. Aber das ging da nicht und ich habe, vor allen Dingen kannte ich auch niemanden, der mir eine objektive Meinung geben kann. Also ich habe dann irgendwann mal, ich habe glaube ich an den ersten 150 Seiten oder so 2 Jahre lang wirklich nur daran gearbeitet, um da so einen Sockel zu haben, der wirklich steht und sich fertig anfühlt. Und die ersten 70 habe ich dann mal Leuten gegeben, die vielleicht nicht ganz so nah dran sind und die aber auch eine Affinität zum Thema haben und oder zur Literatur und die um eine Meinung gebeten. Da kam dann auch so ein Rückläufe, das war alles sehr interessant. Aber tatsächlich eine richtig professionelle, objektive Meinung hatte ich erst beim Lektorat, erst von meiner Agentur und dann vom Verlag.
Und das ging aber auch erst vor ein paar Jahren. Also es ging ja dann.
Ja, es war erst vor 2 Jahren im Grunde, 2,5 Jahren. Aber das war dann genau die Erfüllung, war genauso gut, wie ich dachte, wie es werden würde, dass wirklich jemand von außen kommt und den Finger auch mal in die Wunde legt und sagt, das kannst du kürzer, das kannst du raus, das kannst du anders. Und die gleichzeitig auch begeistert waren, aber ja, wo man dann sagen kann, okay, wow, dem kann ich vertrauen. Ja. Und,
jetzt, wenn wir schon drüber sprechen, Musik und Roman schreiben oder Texte für Musik und Texte für einen Roman schreiben, du machst ja beides. Victoria Park Texte hast du geschrieben, für Husten schreibst du auch die Texte. Da will ich später auch nochmal wissen, wie überraschend das manchmal für dich ist, wenn dann Melodien zurückkommen, die du gar nicht mitgedacht hast bei diesen Texten. Aber trotzdem, bei Pop ist es ja so, du hast quasi 3 Minuten Zeit für die Story. Innerhalb der 3 Minuten gibt es noch mindestens 2 oder 3 Wiederholungen für den Refrain. Also das ist eigentlich gar nicht so viel Text, den man da schreiben kann. Ja, und ist quasi die kleinste Form fast von Lyrik, die es so gibt und Roman das größte. Gibt es trotzdem Sachen, die du mitnehmen konntest aus dem Pop-Bereich, vielleicht sowas wie Rhythmus in der Sprache oder sind das wirklich 2 komplett verschiedene Felder?
Ich würde sagen, komplett verschieden, auch wenn sich natürlich im Roman auch ein Rhythmus ergibt oder so ein Erzählfluss, nenne ich es mal. Und sich gegenseitig irgendwie befruchten oder beeinflussen. Also mir ist eigentlich, ich will nicht sagen, egal was ich schreibe einfach generell sehr gerne, egal was es ist. Aber von den Liedern konnte ich nur ab und zu, eigentlich eher von fremden Liedern ab und zu was nutzen, weil ich gerade Leute, die so ein bisschen erzählerisch singen und Lieder schreiben, da kann man, finde ich, sehr viel rausziehen, weil das ja oft funktioniert wie Kurzgeschichten. Bei mir selbst ging es eher in die andere Richtung, dass ich so viel rausgeschmissen habe aus dem Roman, dass ab und zu dann auch Zeilen in Hustenlieder gewandert sind. Es gibt diese Öffnungszeile von Kommst du, er kletterte ihre Sommersprossen hoch und fiel in ihre Schaufensteraugen. Das war eigentlich im Roman drin da war es aber irgendwie, passte das nicht. Und dann dachte ich mir, ist eigentlich ganz okay, müsste man mal anders verwenden und dann, da hat es super reingepasst.
Na, sehr schön. Weil es gibt ja schon diese gegenseitige Befruchtung von Literatur und Musik, also die vorhin schon erwähnten Popliteraten und Literatinnen gibt es, aber es gibt natürlich auch ganz viel Musik, die von Literatur erzählt und nochmal eben Mark Twain vertont oder sowas, ja. Deswegen habe ich das nochmal nachgefragt. Mark Twain wird genannt neben Bahamas, dem musikalischen Projekt aus Kanada, glaube ich.
Ja, ja.
Die beiden werden genannt als Rhythmusgeber so ein bisschen für den Roman. Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben die zum Beat vielleicht des Romans beigetragen?
Bei Mark Twain war es tatsächlich eher so, dass der hat so, also er war wirklich ein Genie eigentlich, würde ich fast sagen. Der hat so viele prägnante, tolle Sätze und Bonmots geschaffen und ganz viele passten einfach super und der passt ja auch zu der Zeit. Ja. Von daher hatte ich dann irgendwann beschlossen, okay, den kann man so immer mal wieder auftauchen lassen in Sprüchen. Und
die Aphorismen von ihm sind eigentlich viel besser als Huckleberry Finn und
ja,
so.
Ja, ne? Ja, das ist echt krass. Ist wirklich super.
Ja.
Und es gibt eben dieses eine Bahamas-Lied, wo der ganze Text, es hat doch, glaube ich, 4 Strophen und passte zu den 4 Teilen, die immer voranzusetzen, so gut passte zu der Geschichte, mit ein bisschen, ja, eben eher wie so ein Gedicht auch. Und dann habe ich eben immer eine Strophe übersetzt und aber auch an der Übersetzung über Jahre gefrickelt, weil es auch irgendwie, ich wollte so den Ursprung vom englischen Original beibehalten und dann musste es aber trotzdem zur Geschichte passen. Es musste irgendwie möglichst wie ein eigenes Gedicht funktionieren. Da habe ich sogar noch mit der Lektorin am Ende dran gearbeitet, weil da kommt es dann wirklich auf einzelne Silben oder einzelne Buchstaben sogar an, dass das irgendwie halbwegs passt. Und aber wie du sagtest, bei kurzen Songs kann das genauso schwierig sein. Dasein von der neuen Hustenplatte, der Text hat, ja, glaube ich, auch über 8 Jahre
dauert,
immer wieder rangesehen. Das war eben so ein ganz einfaches Lied, wirklich mit 3-4 Akkorden. Funktioniert eigentlich sofort, sobald man anfängt.
Ich werde und, da.
Ja, genau. Sein. Ganz simple Melodie. Ja. Und dann hat man so eine ganz schöne erste Strophe. Mit Timo Sander hatte ich das angefangen vor Jahren. Und die erste Strophe war eigentlich auch ganz cool. Und irgendwann so auf Strecke denkst du aber, ah, das ist irgendwie, dann wird es irgendwann harmlos und doof und funktioniert irgendwie einfach nicht mehr. Und da dachte ich mir irgendwann, naja, also das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist, und da gab es auch schon 3, 4, 5 Versionen, man fängt immer wieder an, kennst das ja, und irgendwann dachte ich, das Einzige, was funktioniert wahrscheinlich, ist wirklich, wenn man diesem ganz harmlosen Lied, dieser ganz harmlosen Melodie so das Krasseste gegenüberstellt und von Tod und Niedergang und Krankheit singt, in einer möglichst einfach, in so einem ganz einfachen Setting, also dass man eher sowas beschreibt, in so kleinen Bildern von ersten Kennenlernen von jemand bis zum
super
Tod
trauriges Lied. Also die ganze Hustenplatte ist sowieso eine emotionale Achterbahnfahrt vor dem Herrn. Ich bin jemand, der sich ganz schwer nur erreichen lässt von deutschsprachigen Poptexten. Ich bin dann oft so, ach Kitsch oder was ist mir zu, also ich habe ganz schnell habe ich was auszusetzen.
Ja.
Bei der Hustenplatte echt keine Sekunde, muss ich echt mal sagen. Also gibt es keine Sekunde, wo ich denke, naja, der Text ist jetzt nicht so gut, sondern das ist wirklich ein Tearjerker dabei. Dasein gehört da auch definitiv dazu. Und da hatte ich ja vorhin schon mal angekündigt, dass ich da nochmal nachfragen wollte, weil ich habe bei Moses Schneider in der Episode 3 von Moses Schneider gelernt. Ich wusste vorher, dass du die Texte schreibst und dass Gisbert sie einsingt und Moses das aufnimmt und so. Das ist jetzt alles auch ein bisschen aufgeweicht, dieses ganz harte Konzept, aber trotzdem war das anfangs so. Und dann hat Moses mir aber erzählt, dass Gisbert quasi einen Text kriegt, auf das Instrumental versucht zu improvisieren und aus den 17 Improvisationsversionen schneidet Moses dann eine Melodie zusammen. Das heißt, wenn die Melodie für den Hustensong fertig ist, hat Moses die erfunden, Gisbert hört die irgendwann zum ersten Mal und du ja auch. Wie überraschend sind diese Momente, wenn da so Melodien um die Ecke kommen, die du ja nicht mitgedacht hast beim Schreiben?
Das stimmt nur bedingt, muss ich sagen. Also es war ganz, bei der ersten Platte war es so, weil das ja eine ganz andere Ausrichtung noch war. Da sollte es ja dieser Soundtrack werden zu dem Film. Da war es tatsächlich so, da haben wir sogar Versatzstücke aus dem Buch, sowas von da, von Tino Hanekamp genommen und daraus Lieder gebaut und so ein bisschen Garagenpunk-mäßig. Und dann ist es irgendwann mehr und mehr eine Band geworden und es ist auch nicht so, dass ich alle Texte schreibe, sondern Gisbert ja auch einige, manche schreiben auch zusammen, manche hat auch Moses mitgeschrieben und Melodien, es ist auch mal so, dass Gisbert mit dem ganzen Lied kommt oder ich mit dem ganzen Lied, das ist sehr, sehr unterschiedlich und diese Melodievariationen entstehen eher bei den berühmten Freestyle-Takes, die, also erst, es gibt schon eine feste Melodie zu jedem Lied eigentlich, dann wird die eingesungen und dann gibt es die berühmten Freestyle-Takes, wo eben Gisbert nochmal machen kann, was er will oder ich mit Backing Vocals dann nochmal oder so oder wir sitzen da und singen nochmal, ey, lassen wir das und das probieren und daraus entstehen eigentlich auch so die schönsten Momente, die man, da müssen wir unbedingt, und sei es nur eine halbe Zeile oder sowas nehmen, weil die ist dann besonders schön oder so. Ja. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch dieses, auf der neuen Platte.
Aber das sind doch toll, also was ich daran jetzt wieder toll finde an dieser Anekdote ist, dass es quasi auch wieder das Gegenteil von dem ist, was die Arbeit an einem Roman ausmacht. Man sitzt nicht zu Hause in seinem Schreibkämmerlein, ganz alleine und muss für sich alleine entscheiden, geht das in die richtige Richtung oder nicht, weil das Problem, jemand anders zu erklären, wäre zu kompliziert.
Ja, ja,
und bei der Musik kann man einfach sagen, hör doch mal kurz, soll ich mal machen? Und dann sagen, mach mal, genau. Sehr gut.
Ja, du kannst auch, wenn du mit den beiden zusammen rumsitzt, ob du jetzt beim Songwriting oder beim Aufnehmen, kannst dich auch mal entspannen und zurücklehnen und sagen, naja, also ich sag mit Moses Schneider und Gisbert kann nicht so wahnsinnig viel schief gehen.
Wie befreiend war das Gefühl, als du das Ding dann wirklich abgegeben hast oder als das Lektorat gesagt hat, ich glaube, wir sind durch, wir können drucken.
Ja, leider gab es diesen einen Moment, wo man Ende schreibt und dann versonnen ins Abendlicht startet. So die Träne, die Backe runterläuft, gab es leider nicht. Es war eher so die letzten Tage und Stunden, bevor es in Druck geht. Ah, Mist, wenn, und das war ganz oft bei dem Buch so, wenn der auf Seite 200 das sagt, dann kann der auf Seite 360 doch nicht den Stock in der Hand haben.
So ja, Anschlussfehler.
Genau, das kann er, und da muss ich nochmal gucken. Und wenn der irgendwie, und wie viel kostet nochmal Schnürsenkel auf dem Fischmarkt in Hamburg 1933? Ich rufe nochmal den und den an, der kann vielleicht seine noch lebende Mutter anfragen. Und wie lange braucht ein Brief von, also wirklich so Monty Python-mäßig, wie lange braucht eine europäische Taube von Amerika nach sowieso? Das war so die letzten, und wenn einem das einfällt, so zwei Tage vor Drucklegung, da ist ein Anschlussfehler oder so, den ich über Jahre nicht gesehen oder Monate zumindest nicht gesehen habe, dann denkst du, da können noch viel mehr solche drin, Korken drin sein. Waren aber Gott sei Dank am Ende, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir haben am Ende ziemlich alles erlegt, woran man denken konnte. Aber das waren so die letzten Momente davor. Und es war eher so das Gefühl danach, als es wirklich in Druck war. Ich meine, jahrelang wusste ich, egal, ich kann nächsten Donnerstag nochmal ran und dann ändere ich nochmal das oder das Kapitel kann ich rausschmeißen oder was weiß ich. Und dann war es irgendwann zurück, denkst du, okay, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Doof. Beziehungsweise ich war dann eigentlich halbwegs zufrieden damit.
Ja, aber also kein Moment der Euphorie oder auch der Trauer, weil irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass man, wenn man sich so lange Jahre mit so einem Projekt beschäftigt hat und irgendwann sagt jemand, ja, ist jetzt erstmal durch. Ist ja wie so, wie man das Kind auszieht mit 18 oder so, oder?
Ja, ja. Also tatsächlich hatte ich auch so ein bisschen auf den Moment gewartet, wo man so euphorisch oder stolz oder irgendwas, aber das hat sich noch nicht so richtig eingestellt. Im Nachhinein eher, auch wenn ich drüber rede oder drüber nachdenke, ist es eher, wie weiß ich nicht, bei so einem Wettkampf oder sowas, dann denkst du, oh, ich bin da wirklich, ich weiß nicht, 10 Jahre, ich habe in so einer Kammer im 6. Stock gearbeitet bei einem Freund, bei einem Maler. Und dachte, ey, wie oft bin ich da diese Stufen hochgegangen und habe irgendwas gemacht, was ich dann wieder weggeschmissen habe und dann, wie oft und wieso habe ich das eigentlich gemacht? Wirklich, das ist doch Wahnsinn. Und aber irgendwann, wenn du eben einen Marathon läufst, du bei Kilometer 35, denkst du auch nicht so, ja, jetzt komm,
kehre ich um.
35 ist auch gut. Ja, jetzt drehe ich um und 35 ist auch okay.
Ja.
Also.
Ja, krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass es da hart emotionale Zeiten gegeben hätte, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass man dann auch in so ein Loch vielleicht fällt, weil du hattest ja fast eine Lebensaufgabe vorher.
Ja, es wurde dann.
Aber du hast ja zum Glück auch noch andere Felder, die du bespielst, haben wir ja schon mitbekommen.
Ja, vielleicht war das ganz gut, aber zwischendurch, klar, fühlt sich das an, als würde es von einem Loch ins nächste buddeln, so ungefähr. Und ja, also verzweifelt bin ich tatsächlich eher daran, dass ich an den eigenen Vorstellungen vom Niveau, was ich so sprachlich erreichen wollte, und dann waren mal wieder Teile ganz gut und dann ist wirklich wie mit dem Tisch, an dem du die Beine absägst, dann kommst du später wieder zurück und denkst so, das Neue liest sich immer noch gut, aber das von vor 2 Jahren, naja, also.
Ja, okay. Dann hast du quasi auch nochmal dann an alte Passagen gesetzt und die nochmal deinen neuen Qualitätsansprüchen angepasst. So.
Ja, wenn das Buch so einen gewissen Umfang hat, dann gibt es immer alte Passagen, die wirklich alt sind auch. Und die waren nicht die besten. Oder manchmal waren sie auch ganz gut, aber passten dann nicht mehr zum Fluss oder zum Ton von dem Rest der Geschichte. Wobei auch Fluss und Ton nochmal unterschiedlich sein sollten in den einzelnen Teilen des Buches. Aber ja, und am Ende musste ich dann tatsächlich auch, war ich froh, dass ich die Lektorin Angelika Schädel hatte, die dann sagte, ja, in dem Teil ist der Fluss schon super und danach muss er ein bisschen anders sein. Und da, ich habe auch so einen eingebauten Kitsch-Alarm tatsächlich wie du, der sehr schnell anschlägt. Und sobald das Wort Liebe, es ist schon, oh Gott, was machst du hier? Und die hat mich dann da ein paar Mal, wo ich meinte, nee, also das ist schon alles gut so. Ja. Und ja, aber die konnte dann wirklich nochmal da was fachlich dazu sagen, was bei mir am Ende vielleicht nur noch ein Bauchgefühl war. Und das war super. Und ich hatte, alle Versionen vorher waren ja auch um die 800 Seiten, jetzt sind sie eben 500. Und dann,
auch wenn die Liebe hier eine durchaus wichtige Rolle spielt, ist es eben kein Liebesroman geworden, das kann man festhalten, sondern auch etwas mehr als ein Abenteuerroman, ob man jetzt historischer Roman, Bildungsroman dazu sagen möchte. Es ist alles ein bisschen drin. Eine Qualität, die deinem Roman zugeschrieben wird und die immer passt und die auch aus meiner Sicht vollkommen richtig ist, ist dieses Cineastische. Der Begriff cineastisch fällt sehr oft, weil man wirklich das Gefühl hat, sich einen Film anzugucken. Du arbeitest auch mit so Cut-Techniken, dass man von der einen Szene erstmal in die nächste entführt wird und dann erst bei der beim dritten Bild versteht, warum man quasi diesen Cut auch machen musste. Was der Vorteil von cineastischen literarischen Arbeiten ist, ist natürlich die Tatsache, dass das die FilmemacherInnen da draußen interessieren könnte. Und ich habe wirklich auch gleich, nachdem ich die letzte Seite umgeschlagen hatte, habe ich gedacht, ich würde sofort den Film oder die Serie gucken. Das ist so geil.
Ja.
Wie weit bist du da? Ich habe irgendwie die Nachtigall trapsen hören, dass da irgendwas schon zumindest angedacht ist. Gibt es da Interesse, sagen wir mal so?
Ich glaube, ja. Ich kriege das selber nur so ein bisschen mit, weil sich meine Agentur darum kümmert. Die hat eben erst den Verlag gesucht damals und dann überlegt, wann ist so der beste Zeitpunkt, auch Produktionsfirmen anzusprechen, ob die da Interesse haben. Das läuft irgendwie. Die haben da schon diverse Gespräche geführt, ob da das am Ende klappt, weiß man ja nie. Ja. Der Vorteil ist vielleicht auch gleichzeitig der Nachteil, dass sie natürlich auch viele internationale Firmen ansprechen, weil es auch ein internationales Setting ist. Der Nachteil ist ein bisschen, aber dafür weiß ich auch zu wenig, wie das da in der Branche vonstatten geht, ist, dass ein Franzose jetzt eben nicht einfach mal kurz reinlesen kann unbedingt und sehen kann, okay, ja, das fühlt sich total gleich irgendwie cineastisch an. Mhm. Sondern der kriegt eben dieses Treatment von 8 Seiten, was so nüchtern wie nur irgend möglich den Plot beschreibt und das dann gleich macht mit jedem anderen Buch sozusagen, was irgendwie eine Geschichte hat, wo man dann nicht, wie du sagst, sofort, weil das höre ich natürlich nicht zum ersten Mal irgendwie, dass jemand sagt, oh wow, könnte ich mir vorstellen als Film.
Ja.
Aber ja, leider können die das nicht dann nachlesen, wobei ich auch bezweifle, dass die Zeit haben, gemütlich in Romanen zu schmökern, um ihren nächsten
Wobei, Film wenn die dann so angefixt sind, dann machen die das, glaube ich, schon. Ja, auch in America und so. Und ich sehe das auch, ehrlich gesagt, als riesengroße internationale Produktion. Ja. Das ist jetzt nichts, was so die Crew vom Tatort nochmal schnell mitdringt. Nee, wirklich, es tut mir leid. Sorry an die TatortmacherInnen da draußen, ihr macht echt solide Arbeit, aber für ein gewisses Niveau reicht es dann eben wahrscheinlich doch nicht mehr. Das muss schon so internationally abgedreht werden, finde ich. Oder von mir aus auch als Serie, denn das finde ich auch gut. In Deutschland gibt es leider seit ein paar Jahren auch oft oder vermehrt Versuche von rechts in den Kulturbetrieb sozusagen einzugreifen und auch Inszenierungen mit rechten Narrativen zu befüllen oder auch mal einen Film zu drehen mit einem rechten Narrativen. Da muss man wahrscheinlich aufpassen, dass da nicht irgendwie eine Produktionsfirma, die jetzt gerade neu gegründet wird, aus irgendwelchen AfD-Lagern so, dass die versuchen, das Ding zu basteln. Wobei ich mir jetzt auch überlegt habe, selbst wenn man es versuchen würde, Oskar Speck ist ja genau wie damals durch rechts nicht zu vereinnahmen. Also, also die Story, selbst wenn du wolltest, du könntest die nicht aus so einer rechtskonservativen oder aus einer Nazi-Perspektive heraus nochmal erzählen und sagen, das war unser deutscher Held. Funktioniert nicht bei Oskar Speck. Das ist ja auch toll.
Ja, nee, das, also da müsste man das Buch schon sehr missinterpretieren und ändern, weil auch der Original Oskar Speck sehr apolitisch war und das auch in dem Buch hoffentlich rüberkommt und er genau das nicht macht, eben diese Vereinnahmung, es widerstrebt ihm und versucht das zu umgehen, wobei natürlich nicht aus der Retrospektive, weil er sagt, das sind alles Nazis, sondern selbst davon, von dem Machtwechsel hat er ja noch nicht mal was mitbekommen in Deutschland zu der Zeit und aber der sich eh immer so abseits von allem anderen gehalten hat, sowohl von Menschengruppen als auch von politischen Strömungen, war das mit dem nicht zu machen.
Es ist ja auch kein strammer Antifaschist gewesen, sondern wirklich jemand, den das eher weniger kümmerte. Der aus finanziellen Gründen losgepaddelt ist, um den Braunen zu entfliehen.
Genau.
Sind aber dann Leute, die Berliner Brüder gefallen mir da sehr gut, aus seinem Umfeld, die da ein bisschen deutlicher werden in ihrer Abneigung den Nazis gegenüber.
Ja, genau.
Sind meine Lieblingsfiguren. Ja. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man dann aus so einer Berliner Perspektive sich freut, wenn da einer ankommt und mit Berliner Schnauze sagt, na hör mal, das kannst du ja so nicht bringen, Freundchen. Weißt du, das sind ja so Dialoge auch drin. Gibt es bei dir Sachen, die oder Figuren, die dir krass ans Herz gewachsen sind? Man sagt ja auch, dass im Kopf des Autors, der Autorin, diese ganzen Figuren, die man ja nicht erfunden hat in dem Fall, aber die man quasi nochmal zum Leben erweckt hat, dass die dann im Kopf auch weiterleben. Also hast du mit Oskar Speck zu tun im Kopf zum Beispiel?
Inzwischen nicht mehr so sehr. Ich habe wirklich über Jahre versucht, ihm möglichst gerecht zu werden oder ihn auch als gute Romanfigur zu bauen oder aufleben zu lassen. Am meisten Spaß gemacht hat eigentlich Gilly, eine der weiblichen Hauptfiguren oder Figuren in dem Roman, vielleicht weil sie frei erfunden ist und da ich da eben machen konnte, was ich wollte. Genau, die fand ich gut. Ich fand Klapphake gut am Ende, den bisschen verschrobenen Wissenschaftler im Lager.
Ja, und, der ist super.
Ja, so Leute, aber das, und den gab es auch wirklich da, den aber nicht so, wie ich ihn beschrieben habe. Da gab es nur den Namen.
Und der Flussregenpfeifer als Begriff für Oskar Speck, der hat ja damit zu tun, dass wenn Oskar Speck seine Lederkappe aufhat und irgendwie das Halstuch um, sieht das ein bisschen aus wie das Gefieder des Flussregenpfeifers in der Kopfgegend. Und da gibt es auch einen real existierenden Biologen, dessen Name mir nicht einfällt, der läuft Oskar Speck irgendwann im Weg und sagt irgendwann, du siehst ja aus wie ein Flussregenpfeifer, so ungefähr.
Ja, genau.
Ist das denn wirklich passiert oder hast du dir den Flussregenpfeifer für Oskar Speck ausgedacht?
Den habe ich mir ausgedacht, beziehungsweise ich fand den Namen einfach so toll von dem Vogel. Also den Vogel gibt es eben wirklich. Und ich fand Flussregenpfeifer, es klang so schön melancholisch und irgendwie hatte so eine gewisse Tiefe für mich. Ja. Und ich hatte das aber eigentlich für eine andere Geschichte erst gedacht, die ich zu einem Roman bauen wollte. Und habe dann erst wirklich mittendrin, und ich war frustriert, weil ich sehr titelfixiert auch bin. Ich mag gerne gute Liedertitel und Romantitel. Und war frustriert, dass ich für den Roman ausgerechnet keinen Titel hatte, über Jahre nicht. Hatte alle möglichen probiert und alle schienen mir irgendwie prätentiös oder doof. Und dann habe ich irgendwann mal nur überlegt, okay, was wäre denn, wenn ich diesen schönen Titel der Flussregenpfeifer dafür nehmen würde, und habe dann erstmal so die Eigenschaften auch von dem Flussregenpfeifer, von dem Vogel mir angesehen und gesehen, das passt ja total auf Oskar Speck, und dann war es eigentlich ein leichtes, das irgendwie einzubauen. Und dann habe ich noch in einem Buch über die Donau den Ernst Niewiklowski gefunden, so heißt er, genau. So auch so ein Verrückter, der ein Kompendium über die Donau geschrieben hat, bis zu seinem Tod und auch nicht damit fertig geworden ist, und der die ganze Zeit eben auch da unterwegs war und geforscht hat. Und den trifft er eben, und da der eben auch die ganze Natur drumherum kennt, war es dann ein leichtes, dem sagen zu lassen, dass Oskar eben aussieht, in dem Moment zumindest, toll, wo er da vorbeikommt.
Wie also dann nochmal Kompliment für diese Konstruktion. Das ist ja wirklich geschickt gemacht und verleiht dem Buch einen tollen Titel. Goldstückli-Fans müssen wissen, dass es auch einen Goldregenpfeifer gibt, übrigens.
Oh, okay, das wusste selbst ich
vielleicht
nicht.
Vielleicht fürs nächste Werk. Das nächste Buch, wird dann auch noch euphorischer besprochen hier in diesem Format. Einfach wegen des Namens, wenn Gold vorkommt. Du hast einen kleinen Auszug vorbereitet aus deinem Roman. Ich würde dich bitten, vielleicht daraus was Kleines zu lesen, damit wir den wenigen Menschen da draußen, die es immer noch nicht gekauft haben in den vergangenen 40 Minuten, dass sie denen das nochmal ans Herz legen können. Der Flussregenpfeifer von Tobias Friedrich, der Debütroman, ist erschienen im Frühjahr 2022. Und wir hören hier eine kleine Stelle. Wo sind wir im Roman? Musst du da einleitende Worte zu verlieren oder haust du einfach rein?
Nee, würde ich schon. Allerdings würde ich jetzt auch, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt?
Ist ein Podcast. Okay. Im Prinzip kannst du noch 48 Stunden lesen.
Ich lese Teil 3 des Buches. Holt euch schon was zu essen. ein Kapitel, und zwar ausgerechnet nicht Oskar Speck betreffend, sondern eben diese Gili, weil das von der Länge des Kapitels ganz gut passt. Und man vielleicht auch nochmal was zur Musik danach sagen kann, weil es beginnt mit einem Gedicht. Genau, das Kapitel heißt Els. Und fängt mit einem Gedicht an, also nicht wundern, nicht, dass man denkt, ich lese
aber hier. Aber warte, was ich jetzt noch mache, wir machen das multimedial.
Oh, crazy. Verrückt.
Damit wir die Lesung auch im Internet.
In diesem Internet, von dem wir mal reden. Genau. Wahnsinn. Und dann habe ich auch noch einen Ohrensessel, das ist ja Wahnsinn.
Kamera läuft.
Besser geht's ja gar nicht.
Entschuldigen Sie, werte Hörerschaft, für dieses semiprofessionelle Unterbrechen, aber jetzt sind wir soweit. Die Lesung mit Tobias Friedrich im Goldstückli-Podcast.
Jetzt räusper ich mich glatt nochmal. Els, genau. Zurück. Es gibt kein Zurück, keine Rettungsmission fürs Glück, kein so jetzt aber doch nicht und so wollte ich es nicht, ehrlich. Kein kann ich es nochmal sehen und nochmal durchgehen, noch einmal durchleben und dann wieder abgeben? Bei der unfreundlichen Kassiererin, die um Punkt 6 nach Hause geht, mich nie anlächelt, immer nur ansieht, denn sie weiß, es gibt kein Zurück, keinen, der sich nochmal bückt und aufhebt, was zu Bruch ging, was eben noch zusammenhing und jetzt in bunten Scherben so schön irrsinnig daliegt, in meinem Kopf wie auf einer Rennbahn entlangfährt und nie abbiegt, bis die Reifen dünn gefahren, alles hinter mir in Jahren und ich denke, ich werd verrückt. Es gibt kein Zurück. Die Zigarette ausgedrückt und der Rauch längst verflogen, Alles andere wäre gelogen und falsch ausgedrückt. Keine Kavallerie, die kommt und alles wieder gerade rückt. Keine Kavallerie, die kommt und all das etwas gerade rückt. Nichts, was einfach unpassiert, keine Blume ungepflückt und kein Unglück, plötzlich Glück. Es gibt kein Zurück. Gilly saß in ihrem Zimmer im ersten Stock am Schreibtisch und starrte auf die Straße, ihre Finger reglos auf der Tastatur der Schreibmaschine. Dann betrachtete sie lange das Gedicht, das sie letzte Nacht geschrieben hatte, dachte an die Sanftmut ihres Vaters, alles um sich vor ihrer eigentlichen, von Onkel Gero verordneten Aufgabe zu drücken. Sie hauchte in ihre Hände. Es war kalt und ihr Onkel hatte ihr am Vormittag langatmig erklärt, dass sich das Heizen nicht mehr lohne, das Frühjahr sei in vollem Schwung nur eine Frage der Zeit, dass es wärmer würde. Viel Kaffee könnte helfen. Doch da Gero Nadelreich nie vergessen hatte, wie Gilly in den ersten Wochen in ihrem Haus ihre Tasse immer nur halb austrank, billigte er ihr neuerdings nur noch eine halbe zu. Gilly hatte über 2 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass aus nahezu jedem von Gero Nadelreichs Sätzen, aus jeder seiner Taten der Geiz winkte wie ein Kind von einem Karussell. Unten im Wohnzimmer hörte ihr Onkel gerade eine Operette, pfiff die Melodien mit. Selbst das Radio, aus dem die Musik strömte, hatte er einem Cousin zweiten Grades abgeschwatzt, ohne eine Mark zu entrichten. Und das, obwohl er als Bauzeichner nicht schlecht verdiente. Tante Bertha hatte sich hingelegt. Offiziell war Migräne die Ursache. Doch Gilly konnte inzwischen die leeren, vollen und halbvollen Flaschen nach Tonarten unterscheiden, wenn Geros Frau auf wackeligen Füßen über sie stolperte. Sie versuchte ihrer Tante bestmöglich aus dem Weg zu gehen, blieb in ihrem Zimmer, tat so, als würde sie sich mit der Nähmaschine einem Kleid widmen, in dem sie gelegentlich auf das Pedal trat, um das Gerät singen zu lassen. Oder sie verließ das Haus, erledigte den Einkauf und wartete auf den einen Einfall, der sie aus dieser Stadt würde hinausführen können. Onkel Gero hatte ihr vor einem Dreivierteljahr versprochen, das Farbband der alten Urania zu wechseln, dann aber mit spitzen Fingern ein paar Buchstaben getippt und heiser gewitzelt. Ah, wer braucht schon Konsonanten? Sie starrte auf das leere Blatt vor sich, ihr Atem wurde schwerer. Schließlich riss sie es aus der Schreibwalze, zerknüllte es und feuerte es zu den anderen, die den Boden ihres Zimmers in eine Landschaft aus kleinen Papierfelsen verwandelten. Sie spannte ein neues ein und tippte, so schnell sie konnte. Tippte und tippte, 2-3 Mal wischte sie sich wütend eine Strähne aus dem Gesicht, dann zog sie auch dieses Blatt heraus und lief damit ins Erdgeschoss. »Na Mädchen«, rief Nadelreich, als er sie sah, »was ist los?« Wortlos hielt sie ihm das Ergebnis ihres Anfalls entgegen. Er nestelte seine Brille hervor, sah einen Moment lang besorgt über den Brillenrand hinweg ihre roten Wangen an und begann dann zu lesen. »Werte Herren des Ingolstädter Anzeigers, verehrte Dame, die diesen Brief entgegennehmen und öffnen wird, entschuldigen Sie, dass ich Sie hiermit unterschlage. Mein Onkel sagt, ich solle für Sie einen Artikel schreiben, bei dem die Geschwindigkeit, mit der ich ihn tippe, mehr zählt als sein Inhalt. Die Anschläge pro Minute seien wichtiger als alles, was ich zu sagen hätte. Es sei leider Gottes nun einmal so, meine Tante Bertha meint, ich solle heiraten. Onkel Gero schlug vor, in besagtem Artikel könne ich mich doch über die berühmten Orte der Stadt auslassen oder über etwas anderes, das mir am Herzen liegt. Nun verhält es sich leider so, dass mir weder der Pfeifturm noch der Scherbelberg, der Taschenturm oder der Pimpfenbrunnen etwas bedeuten. Diese Namen geschwind und fehlerfrei zu Papier bringen, kann ich indes wohl. Nehmen wir also an, Sie schätzen mein Talent zur eiligen Erledigung von Schreibarbeit, auch wenn ich es selbst nicht tue. Dann erhalte ich also eine Stelle im Sekretariat. Ich arbeite still vor mich hin, erscheine jeden Tag pünktlich, gehe abends nach Hause und finde sicherlich auch irgendwann einen jungen Mann mit Manieren und einer eigenen Meinung. Obgleich Ingolstadt wahrlich nicht für sich reklamieren kann, ein Sammelbecken preisträchtiger Junggesellen zu sein. Die meisten müssten mit der Hose schon an einem Güterwaggon hängen bleiben, wenn sie es weiter als bis nach Buxheim in die eine oder Manching in die andere Richtung schaffen wollten. Ich werde arbeiten, meinem Mann eine gute Frau sein, einen Schubkarren voll Kinder bekommen und zufrieden darüber sein. Die Kinder erziehe ich zu anständigen, unauffälligen Wesen, versorge meinen Mann, bis dieser mit einer anderen anbändelt und darüber hinaus. Den Kleinen erzählen wir davon besser nichts. Die gehen zur Schule und werden schließlich ihrerseits arbeiten, natürlich in Ingolstadt. Und das Mädchen, Cordula, sagt mein Mann, wäre ein schöner Name, wird wie ich eine gute Ehefrau darstellen. Sonntags besuchen sie uns, mein Mann stirbt vor mir und dann werden die Besuche seltener, während ein merkwürdiger Husten mich immer regelmäßiger durchrüttelt. Das Beste, so sagt mein Jüngster, da die anderen nicht mehr kommen, wird sein, ich gehe ins Spital, wo ich mit zwei Zimmergenossinnen darum konkurriere, wer zuerst verendet. Darf ich noch eine Frage stellen? Sollte man sich überhaupt jemandem als Spieluhr andienen, wenn man gar nicht gespielt werden mag? Sollte man stur ein staubiges Tagwerk verrichten, selbst wenn man sich etwas ganz anderes wünscht, wenn man etwas mit mehr Wucht möchte? Auch wenn man gar nicht genau weiß, was das ist, dieses Etwas, muss man es da nicht wenigstens suchen? Sollte man nicht loslaufen, um es so schnell wie möglich zu finden? Es zumindest probieren? Jetzt sind es doch einige Fragen. Ich möchte ehrlich sein, eine so konkurrenzlos öde Arbeit möchte ich nicht verrichten. Es tut mir leid. Und ach, Ingolstadt, auch an dir liegt mir nichts, schon gar nicht am Herzen. Ich mag auch nicht heiraten. Und weißt du, Tante Bertha, und wissen Sie, verehrter Leser, verehrte Leserin, ich bin auch kein guter Fang. Wird lieber selber fangen, anfangen wenigstens, nur eben nicht hier. Hochachtungsvoll, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Er faltete das Papier zweimal und steckte es in seine Jacketttasche. Dann verstaute er seine Brille, ging hinüber zur Anrichte und machte das Radio aus. Als er Gilly wieder ansah, wirkte er, als sei ihm ein Geist erschienen. Gilly traute sich nicht, etwas zu sagen. Sie hatte ihren Onkel noch nie so ernst erlebt. »Verstehe«, sagte er schließlich. Er füllte zwei Gläser mit Weintraubenbrand, kehrte zu seiner Nichte zurück, gab Gilly ein Glas, stieß seines gegen ihres und kippte den Alkohol hinunter. »Die SA hat gestern das Verlagsgebäude des Anzeigers gestürmt«, sagte er und goss sich nach. »Das hat sich also ohnehin erledigt. Da erscheint erstmal keine Zeitung mehr.« Er trank auch das zweite Glas in einem Zug, stellte es auf den Tisch und drehte es vorsichtig einmal um die eigene Achse. »Ich hatte eine Idee, aber sie wird einen guten Teil deines Erbes kosten und deiner Tante nicht gefallen.« »Krrr«, machte Gilly, und sie mussten beide grinsen. »Raus mit der Sprache, wie heißt die Lösung?« »Els.«
»Els?«
»Els.« »Das war's. Els spielt wieder auf dem Verlust.«
»Spitzen. Warte mal, ich muss hier mein Mikrofon erst wieder einschalten. So, da bin ich wieder.«
Großer Applaus für diese Lesung. Vielen Dank. Beste Bewerbungsschreiben, das ich je gehört habe. Sollte man sich vielleicht eine Scheibe abschneiden, weil Gilly, wenn man das nächste Bewerbungsschreiben aufsetzt.
Ja.
Und es ist auch toll, weil also auch hier wird, da hast du gut ausgewählt, finde ich, die Stelle, weil hier deutlich wird, es gibt Plot-Twists, ja, es gibt Momente, wo man sich wundert, wie der Onkel zum Beispiel reagiert auf diesen Brief. Und es gibt aber eben auch so viele Ebenen, die mit reinspielen, die Zeit. Eine feministische Protagonistin, die sagt, ich will selber entscheiden, was ich mache und den eigentlich die Stinkefinger die ganze Zeit hochhält während des gesamten Romans und sagt, Freunde, mit mir nicht. Das sind alles Sachen, die damit reinspielen und das sind Sachen, die diesen Roman zu einem großen Roman machen, finde ich. Ich bin wirklich ein großer Fan dieses Buches. Ich habe es sehr schnell durchgearbeitet und sind auch so Page-Turner drin, so Cliffhanger, wie sagt man da?
Ja, Cliffhanger ist, glaube ich, richtig, ja.
Ich habe mir gerade überlegt, ob es da auch einen deutschen Begriff für gibt.
Klippenhänger.
Klippenhänger, waren so viele gute Klippenhänger und Seitenumdreher drin, dass ich wirklich sehr begeistert gewesen bin. Wie geht's denn jetzt weiter mit dir und Husten und dem Roman? Jetzt läuft im Hintergrund bei der Agentur, läuft unter Umständen schon das Filmbusiness, dass man da vielleicht irgendwann mal was sehen kann. Bist du jetzt schon beschäftigt im Kopf mit dem Stoff für den nächsten Roman? Oder sagst du, jetzt mache ich erstmal Husten, weil da ist ja gerade die Platte rausgekommen, ihr seid auf Tour oder wollt noch ein paar Konzerte spielen in diesem Jahr? Was passiert als nächstes? Was ist geplant?
Ja, genau. All diese Gedanken und auch immer alles gleichzeitig natürlich, wie sich das gehört. Und dann schafft man nicht alles gleichzeitig. Also eigentlich war mein Plan, und ich, wie man sieht an den 12 Jahren Arbeit an diesem Roman, ich bin super darin, Pläne zu machen, die dann nicht klappen. Eigentlich war der Plan, während des Lektorats, während die Lektorin damit beschäftigt ist, das Buch zu lektorieren, einen nächsten Roman schon mal vorzubereiten und zu schreiben, um möglichst direkt zu sagen, hier, und übrigens, zack, hier ist das Manuskript, kann gleich nicht weitergehen. Das hat nicht geklappt schon mal, wie auch alles bei Husten meistens nicht klappt, was man sich vornimmt oder so ein Dogma aufstellt.
Also bei Husten, das kann man ja auch noch mal ganz kurz erzählen zwischendurch. Ja. Die Band Husten hat sich gegründet oder hat erste Auftritte angekündigt, ein Jahr vor Beginn der Pandemie, und hat gesagt, im Jahr 2020 geht's los, da spielen wir unsere ersten Konzerte. Und noch vor dem ersten Hustenkonzert ging dann eine Hustenkrankheit um die Welt, die verhinderte, dass das passiert. Also das nur als Einwurf, weil das war ja wirklich absurd, was bei Husten, trotz der Tatsache, dass nur Profis damit machen, dass da alles nicht geklappt hat. Einfach, weil es die Welt nicht wollte. Das Schicksal sagt der eine, der Zufall der andere.
Ja. Die Profis, die sogenannten, die können sich auch selber gut ins Knie schießen. Also wir haben auch irgendwie ganz viele Dogmen gehabt, die wir dann eingerissen haben. Aber tatsächlich 500 Tage vorher so Grönemeyer-mäßig anzukündigen, wir gehen auf Tour und dann werden daraus 1200 Tage am Ende. Das war natürlich nicht ganz so geplant. Hat aber auch was gehabt. Irgendwie. Ja. Immerhin haben wir es geschafft, jetzt mal die ersten Konzerte zu spielen. Da gab es Leute, die auch behauptet haben, hier steht sowieso nicht auf der Bühne, es wird eh nie was. So wie sich das hingezogen hat. Das war eigentlich der Plan. Und dann hatte ich aber erst so, als die Lektorin anfing, sich mit dem Buch zu beschäftigen, Kurzgeschichten so ein bisschen als Zeitvertreib geschrieben, weil ich da auch einige Ideen hatte. Und zu einem neuen Roman ist es dann irgendwie nie gekommen, den anzufangen. Und irgendwann dachte ich aber, die erste Kurzgeschichte eigentlich, die ich dann fertig hatte, die gefällt mir so gut, dass die könnte man eigentlich zu einem Roman ausbauen. Ein paar Sachen fand ich daran gut. Ja, zwei Hauptprotagonisten, die mir beide sehr gut gefallen, völlig unabhängig vom Plot erstmal, was sehr wichtig ist.
Ja, hast du dann Bock, dich mit denen zu beschäftigen?
Genau, ja. Also die haben auch schon.
Wenn du dich magst, dann.
Genau, ja. Und die hatten gleich so ein Eigenleben bekommen und das fand ich super. Kann man auch viel draus machen. Und die Geschichte auch ein bisschen weiter spinnen. Und was auch schön ist, ich muss wahrscheinlich längst nicht so viel recherchieren wie bei dem jetzigen Buch. Es ist eher sowas zwischen 200 und 300 Seiten vielleicht. Das gefiel mir als Gedanke auch schon mal sehr gut, sehr reizvoll. Und jetzt habe ich die Geschichte und mir natürlich schon Verschiedenes dazu überlegt, aber habe noch nicht weitermachen können, zumal es eigentlich so ist, dass man wirklich, also ich zumindest, wenigstens mal 2-3 Monate am Stück braucht, um dann dran zu arbeiten. Und dann kann auch mal wieder Pause sein und dann nochmal oder so. Aber die habe ich eben momentan nicht wirklich. Jetzt vor allem seit Lesungen und dann Husten. Und dann zur Veröffentlichung muss natürlich auch alles Mögliche geplant werden. Und im September, Oktober sind wir dann die ganze Zeit auf Tour, ein bisschen nach Festivals. Das heißt frühestens November eigentlich. Bis dahin kann ich nur so ein bisschen planen vielleicht an der Geschichte rum.
Aber diese 2-3 Monate sind wichtig, damit man, wie wenn man jetzt in die Architektur reindenkt, damit das Konstrukt steht. Der Rohbau muss stehen und der muss auch stabil sein. Da muss auch der Statiker kommen und dann mal rütteln und so. Das darf nicht wackeln. Und dann kann man anfangen zu sagen, jetzt mache ich auch mal ein paar Wochen Pause und fange hier an rumzuspinnen und so. Ne? So kann man sich das vorstellen?
Ja, also zumindest ich bin schon so, dass ich gerne einsteige und am nächsten Tag weiterschreiben kann und nicht 3 Tage schreibe. Und dann habe ich 2 Wochen Pause, dann habe ich nochmal 2 Tage und dann irgendwann schreibe ich nochmal im Café ein paar Zeilen oder so. Also das kann ich leider nicht. Es gibt Leute, die können im Café Romane schreiben. Das finde ich total bewundernswert, weil dann könnte man ja theoretisch überall Romane schreiben. Ich brauche da wirklich schon Ruhe für und muss möglichst am Stück arbeiten. Ob man dann 2 oder 8 oder 10 Stunden am Tag arbeitet, ist eigentlich egal. Aber dass man jeden Tag irgendwie weitermachen kann für einen gewissen Zeitraum und dann kann man es auch mal wieder liegen lassen. Aber so am Stück arbeiten ist schon ganz gut.
Ich habe letztens, glaube ich, zum 2. Mal überhaupt mal in diesen Fest und Flauschig-Podcast reingehört. Da war Heinz Strunk zu Gast. Und der hat gesagt, der macht das richtig so mit dem Wecker. Also er stellt sich einen Wecker morgens. Und hat den, die während des Tages hat er immer so 3 Fenster eine Stunde und versucht dann aber im Endeffekt am Ende des Tages auch eine Stunde geschrieben zu haben. Wenn er eine Stunde wirklich geschrieben hat, dann ist das schon gut für ihn, meint er. Also ja. So, der versucht sich da so zu disziplinieren. Das muss man dann schon auch machen wahrscheinlich.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, wobei die Disziplin brauche ich eigentlich nicht. Also ich bin eher so genau wie beim Liederschreiben auch. Ich würde es eigentlich am liebsten die ganze Zeit machen.
Okay.
Lieder oder Bücher oder irgendwas. Also ich habe auch nicht, dass ich eine Woche vor einem leeren Blatt oder so sitze und denke, oh Mensch, jetzt mal ein Wort oder einen Satz. Nee, das ist im Gegenteil. Also ich komme sehr schnell rein und es funktioniert auch ähnlich bei mir wie bei der Musik. Es reicht irgendwie eine Strophe von Beatles zu hören oder sowas oder von, weiß ich nicht, Fahr oder Feist oder keine Ahnung. Und ich bin sofort animiert, irgendwie habe Lust, ein Lied zu schreiben. Okay. Und beim Schreiben geht es mir, von Büchern oder Geschichten geht es mir genauso. Schlägst du irgendwo was auf von Carson McCullers oder so und liest eine halbe Seite und denkst, oh geil, will ich es gar nicht zu Ende lesen, will gleich selber schreiben. Das geht problemlos. Es ist eher die Zeit, die fehlende Zeit, die man dafür hat. Und ich in früheren Zeiten habe ich wirklich mehrere Lieder auch am Tag geschrieben, einfach so fließen lassen und dann ist natürlich auch viel Ausschuss dabei und man schmeißt viel weg. Aber erstmal überhaupt das haben, es macht so viel Spaß, einfach das wirklich so drauf loszuschreiben.
Geil. Ich möchte dir, weil wir jetzt festgestellt haben, deine Zeit ist knapp und du brauchst sie quasi zum Schreiben, ich möchte dir jetzt davon keine weitere mehr klauen. Wer sich über die musikalischen Fähigkeiten des Tobias Friedrich noch weiterbilden möchte, dem empfehle ich einen Besuch unserer Instagram-Seite, Goldstückli Instagram oder YouTube. Wir werden nämlich hier noch eine kleine Akustik-Gitarren-Session versuchen aufzunehmen, die aber jetzt quasi ausgelagert werden wird, aus diesem Format ausgelagert auf YouTube und Instagram. Da könnt ihr euch das angucken. Tobi Friedrich, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Besuch hier. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Wer den Flussregenpfeifer kaufen möchte, sollte das tun. Wer ihn nicht kaufen möchte, hat nicht richtig zugehört in den letzten 40, 45, 50 Minuten. Es ist ein Meisterwerk, ein Abenteuerroman für Leute, die Abenteuerromane brauchen, ein Bildungsroman für Leute, die Bildungsromane brauchen. Ihr könnt euch das Genre eigentlich ausdenken. Es ist eine abenteuerliche Geschichte, das kann man festhalten. Und man kann das Ding wirklich durchballern und fühlt sich an keiner Stelle minderwertig unterhalten. Es ist eine hochwertige Unterhaltung, die da stattfindet und eben auch ein Buch, das weiterbildet, nicht nur was Flora und Fauna in Java zum Beispiel angeht, sondern auch über die Zeit, das auch über die Zeit nochmal viel erzählt und eine Person beleuchtet, die man vielleicht bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Oskar Speck, eine real existierende Person, ist Protagonist des Buches Der Flussregenpfeifer von Tobias Friedrich. Wie gesagt, kauft euch das Ding oder gewinnt ein Exemplar, wenn ihr uns jetzt eine Nachricht schreibt an kontakt@goldstückli.de. Gerne ein paar nette Worte mit rein, damit wir wissen, dass ihr nette Menschen seid. Die versorgen wir am liebsten mit Preisen. Und ansonsten, wie gesagt, vorbeigucken auf unseren Instagram oder YouTube-Kanälen. Dort findet ihr auch nochmal eine kleine Akustik-Session von und mit Tobias Friedrich. Viel Glück weiterhin.
Danke.
Schöne Grüße an Gisbert und Moses und die ganzen anderen Menschen, die bei Husten jetzt auch live mitspielen. Benson macht ja auch jetzt regelmäßig mit und so. Ich kenne die alle. Es ist ja ganz geil. Sagst du mal schöne Grüße.
Mach ich.
Viel Glück auch damit. Und sobald es wieder was zu besprechen gibt, du weißt, die Türen sind immer offen für Tobias Friedrich und seine Kunst.
Komm ich vorbei.
Danke für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.
Danke für die Einladung. Ciao.
Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und
goldrigen Pfeifern.
Golden Retrievern.
Ach so.
Proudly produziert von Benson Park Productions.
Lad ihn dir herunter und dann mögen wir den Podcast mit dem Benson und dem Songs, kommen Sie um die Ecke. Die neuen Songs, die Sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, Goldstückli.